Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir schauen nach Spanien hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Primera Division startet am Wochenende auch in ihre neue Saison. Und nach dem, was wir in dieser und in der letzten Woche oder Ende der letzten Woche schon gesehen haben vom Duell Real Madrid gegen den FC Barcelona im Clásico im Supercup, da können wir uns auf eine Saison freuen, wenn wir es mit Madrid halten, in der wahrscheinlich die Madrilenen sehr gut abschneiden werden und in der FC Barcelona mit ein paar Startproblemen reingehen wird, so zumindest nach diesem klar dominierten Supercup von Realseiten. Die erste Annahme, die man so tätigen muss. Jetzt werden wir aber mal auf die Saison als Ganze vorausblicken und das machen wir zusammen mit dem Kollegen Christoph Albers von 90plus. Hallo, der Christoph.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich sehr, ich habe Lust.
Du hast dich eben schon im Vorgespräch als Barcelona-Fan geoutet. Deshalb haben wir natürlich dann auch einen Barcelona-Experten dann hier, der uns auch gleich mal sagen kann, woran es denn liegt, dass es beim FC Barcelona momentan einfach nicht so läuft. Ist dieser Aderlass, dass Neymar eben nicht mehr dabei ist, was den Verein und auch was die Mannschaft sehr belastet? Eine spanische Zeitung schrieb heute im Rückblick auf das Spiel gestern, die Seele hat gefehlt.
In der Regel, wenn man gerade bei Barcelona unterwegs ist, ist die Seele des Spiels Andres Iniesta. Das ist jetzt schon in den letzten Jahren sehr, sehr auffällig gewesen, dass den Katalanen oft der Esprit abgeht, wenn Iniesta fehlt. Einfach weil er so unglaublich wichtig ist, auch als Charakter in der Mannschaft. Allerdings gestern oder jetzt auch in den letzten beiden Spielen war es dann auch viel mehr der Gesamtcharakter der Mannschaft, der dann echt zu wünschen übrig ließ. Und klar ist ein Spieler wie Neymar dann auch jemand, der einfach fehlt. Gerade auch, weil er in der Vorbereitung teilweise sensationelle Leistungen gebracht hat. Da konnte man schon erkennen, dass so ein bisschen auch seine Kreativität fehlt. Und allein Messi kann es dann auch oftmals nicht richten, gerade gegen Real Madrid.
Zumal Messi ja auch nicht jünger wird und immer mehr Verantwortung trotzdem auf ihm lastet. Und die einzige Taktik, die Barcelona ja in den letzten Jahren durchgängig verfolgt hat, war ja, wenn es Messi gut geht, dann geht es auch dem Verein gut. Kann das ewig noch gut gehen?
Ich denke nicht. Also klar, in der Regel, gerade in der Liga, gegen die vermeintlich schwächeren Teams, sprich nicht gegen Atletico, Sevilla und Real Madrid, dürfte sogar noch Messi reichen alleine. Allerdings muss man auch klar sagen, dass die Teams mittlerweile deutlich besser zusammenarbeiten als noch vor ein paar Jahren. Da war das dann ja auch oft so, dass Teams sehr tief standen und jetzt haben andere Teams auch schon wieder neue Muster angenommen und sind deutlich aggressiver, gerade gegen den FC Barcelona, der auch gerne mal Probleme damit hat, wenn er ein bisschen höher im Feld attackiert wird. Deswegen glaube ich, werden sie es schwer haben, nur mit dem Konzept Messi richtet es schon, wirklich Probleme haben. Mhm. Allerdings macht mir es insgesamt Sorge, dass die Mannschaft von Barcelona jetzt gerade so ein bisschen den Umbruch verpasst, da auf vielen Ebenen, aber gerade auch was die Altersstruktur angeht, ist da Sorge, glaube ich, schon angebracht.
Mhm. Zum Umbruch gehört natürlich auch ein neuer Trainer. Ernesto Valverde hat zu Saisonbeginn dann übernommen für Luis Enrique, seinen Nachfolger. Also ist mit Ernesto Valverde wieder jemand, der auch aus der Barca Vereinsgeschichte herauskommt. Was traust du ihm zu? Was ist vor allen Dingen auch seine Aufgabe, die er in diesem Jahr jetzt machen muss? Also Umbruch einleiten?
Auf jeden Fall. Valverde hat wirklich einen sehr, sehr guten Ruf, auch bei den Barcelona-Fans, bei den Culés. Er ist sehr anerkannt und hat gerade auch bei Bilbao gezeigt, dass er es sehr, sehr wohl schaffen kann, junge Spieler aus der Akademie in die erste Mannschaft zu integrieren und ihnen auch wirklich Vertrauen und Verantwortung zu geben, damit sie sich weiterentwickeln können. Mhm. Allerdings ist es eine andere Geschichte, wenn man bei Athletic Bilbao arbeitet, als wenn man beim FC Barcelona arbeitet. Zum einen, weil natürlich die Qualität, die bei Barca eigentlich immer da ist, einfach viel, viel größer ist und der Sprung somit viel, viel größer ist. Aber auch einfach, weil Bilbao natürlich nicht die Möglichkeit hat, auch durch die selbst aufgelegten Regeln, was Transfers angeht, haben sie da nicht so den Konkurrenzdruck von Neuzugängen von außen, und das ist bei Barcelona ja gerade in den letzten Jahren der Fall, und es wurde auch immer wieder kritisiert von den eigenen Fans, dass zu viele Stars aus dem Ausland oder von anderen Vereinen dazukommen. Also die Barcelona-Fans haben ganz klar die Hoffnung, dass er wieder La Masia-Spieler durchbringt, dass er die Mannschaft konsequent verjüngt und dass er Barcelona wieder zurück zur Identität führt, die sie unter Pep Guardiola zuletzt so stark gemacht hat. Mhm. Gerade Luis Enrique hatte immer wieder mit Kritik aus den eigenen Kreisen zu tun, dass er das eigene Ballbesitzspiel, das Kurzpassspiel aufgegeben hat gegen eine Taktik, die auch noch deutlich stärker auf individuelle Klasse ausgelegt war und auch sowas wie lange Bälle und das Konterspiel beinhaltet hat. Mhm. Die Barcelona-Fans sind sehr, sehr stolz auf ihre Identität und wollen das auf jeden Fall beibehalten. Und da ist, glaube ich, Valverde kein schlechter Typ für. Aber ich weiß nicht, ob er das jetzt schon in einer Saison schafft, das wieder so durchzubringen.
Wie viel Geduld hat man mit ihm? Bei Barcelona ist man ja da auch natürlich durch die letzten Jahre, Jahrzehnte erfolgsverwöhnt. Wenn es da mal eine Saison ohne Titel geben sollte, in der letzten Saison war es ja zumindest der Pokal, da wird wahrscheinlich dann auch schon, ja, werden die Alarmglocken schrillen.
Also Geduld ist bei Barcelona wirklich ein sehr rar gesehenes Gut, muss man einfach mal so sagen. Problem ist natürlich auch, dass hinter den Kulissen bei Barcelona immer viel Politik ist. Hm. Also gerade die Vereinsstrukturen dahinter sind nicht sehr stabil. Da werden auch Schwächephasen genutzt, um da die eigenen Interessen auch irgendwo unterzubringen. Und das führt dann auch dazu, dass Trainer auf sehr dünnem Eis unterwegs sind, wenn es nicht läuft. Mhm. Gerade bei Luis Enrique, wo das natürlich sich über eine gewisse Zeit angedeutet hat, war es ja auch im Winter nach dem Hinspiel gegen Paris Saint-Germain klar zu sehen, was für ein Unruhepotenzial in diesem Verein steckt und wie sehr man als Trainer aufpassen muss, nicht in so einen Strudel zu geraten. Ich meine, er hat es im Rückspiel dann mit dem Wunder noch irgendwie wieder zumindest kurzzeitig hinbiegen können, aber sollte Valverde nicht liefern, könnte es sehr, sehr schnell eng für ihn werden und dann könnte man auch sehr, sehr schnell auf die Idee kommen, vielleicht ja ehemalige Spieler, die nicht so alt sind, wieder ins Boot zu holen. Aber ich will da jetzt noch nicht
geben wir ihm auf jeden Fall erstmal die Chance, sich zu bewähren. Du hattest eben schon das Positionsspiel und das Passspiel, was unter Pep Guardiola und natürlich auch unter Johan Cruyff vorher mal eingeführt wurde, was als Identität von Barcelona ging, was bei Enrique so ein bisschen dann wieder in Vergessenheit geriet. Das soll natürlich dann auch von Valverde gerne wiederkommen. Jetzt hat man fürs Mittelfeld Paulinho geholt. Ein Mann, der jetzt nicht unbedingt der über die Robustheit kommt, aber der jetzt nicht unbedingt der technisch versierteste ist, der jetzt vielleicht auch nicht die feinsten Pässe spielen kann, wie es zum Beispiel Xavi mal gemacht hat oder wie es auch Iniesta kann. Was sagst du zu dieser Neuverpflichtung?
Ja, es ist ganz klar für mich eine B-Lösung. Paulinho ist ganz weit weg von Weltklasse, seien wir ehrlich. Hm. Er passt schwer rein. Er könnte vielleicht dem Spiel von Barcelona eine andere Farbe verleihen, durch seine Art zu spielen, aber ich sehe seine Position sehr, sehr schwierig. Und wenn man mal überlegt, wer noch so im Rennen war, Marco Verratti, der ja doch ein richtig, richtig guter Stratege ist, richtig gute Bälle spielt und Mittelfeld beherrscht durch sein Auge und auch einfach durch seine Präsenz, ist es Paulinho doch eher ein physischer Spieler, wie du auch schon gesagt hast. Ich kann mir ehrlich gesagt auch gerade angesichts seines Alters von 29 Jahren schwer vorstellen, dass er wirklich prägen wird für das Barcelona-Spiel. Also
du hast Alternativen.
Ich bin wirklich sehr, sehr unzufrieden mit diesem Transfer.
Du hast Alternativen angesprochen, Verratti zum Beispiel. Warum hat man den nicht geholt? Die Kriegskasse bei Barcelona ist doch voll, da hätte man doch sicherlich mit Paris irgendwas deichseln können.
Nein. Das Thema mit Paris war ja grundsätzlich sehr, sehr schwierig und Paris hat dem FC Barcelona klar zu verstehen gegeben, dass man zu keinerlei Gesprächen bereit ist. Mhm. Aus den französischen Medien hieß es auch, dass das eher so eine Sache ist, also Clubchef El Khalifi hat wohl auch so großen Druck gespürt vom Emir aus Katar. Mhm. Und da ging es wohl auch um Stolz, also dass der Emir auf keinen Fall bereit war, Verratti gehen zu lassen und dass man deswegen gleich Gespräche abgeblockt hat. Was letztendlich auch dazu geführte, dass der Neymar-Transfer noch brisanter wurde. Der Transfer von Verratti war tatsächlich nicht darstellbar, weil Paris einfach dicht gemacht hat. Verratti hat ja sogar selbst das Ding in die Hand genommen und hat versucht, Paris unter Druck zu setzen, aber war letztendlich auch nicht so konsequent, dass er sich einfach nicht untragbar gemacht hat. Mhm. Deswegen glaube ich, Verratti war eher nicht drin, aber man hätte zumindest irgendwie einen anderen Spieler holen können, der dem Barcelona-Bild ein bisschen mehr entspricht. Also ich finde, Paulinho ist jetzt nicht die zweitnaheliegendste Lösung nach Verratti.
Jetzt sind ja noch weitere Namen im Spiel, die vielleicht noch kommen können. Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen. Coutinho von Liverpool oder auch Dembélé von Dortmund, da soll man ja auch schon ein bisschen weiter sein. Da sind jetzt auch keine Spieler wie Xavi, aber was würdest du zu denen sagen? Würden die Barcelona trotzdem helfen?
Ich denke, beide würden helfen, auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Dembélé ist natürlich mit seiner Dynamik, seinen Abschlussqualitäten und auch seiner Beidfüßigkeit eine enorme Waffe und als so junger Spieler natürlich noch enorm entwicklungsfähig. Mhm. Und das wäre jemand auf jeden Fall, den man in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall aufbauen könnte und der auf jeden Fall auch Weltklasse-Niveau erreichen wird. Das steht ja komplett außer Frage. Allerdings muss ich sagen, finde ich den Preis irrwitzig, was natürlich auch daran liegt, dass so viel Geld zur Verfügung ist. Ja. Aber er wird auf jeden Fall helfen, auch wenn er jetzt natürlich ad hoc kein Neymar-Ersatz wäre. Also er kann de facto nicht das Niveau von Neymar erreichen in den kommenden 1-2 Jahren, denke ich. Von daher würde ich sogar sagen, dass Coutinho kurzfristig der bessere Ersatz wäre, weil er in meiner Sicht schon deutlich weiter ist in seiner Entwicklung und deutlich konstanter abliefern kann. Allerdings gestaltet sich ja auch der Transfer oder die beiden Transfers relativ schwierig, weshalb ich da auch eher skeptisch bin, wie das dann am Ende verläuft. Also insgesamt muss man ja sagen, dass der Transfersommer für Barcelona bisher ein ziemlicher Reinfall war.
Also so ist natürlich dann Real Madrid in diesem Jahr nicht unbedingt beizukommen. Die Madrilenen, die ja in der letzten Saison auch schon den Meistertitel geholt hatten, mit 3 Punkten Vorsprung am Ende vor Barca. Und wie es bei Real aussieht, da werden wir jetzt mal drauf schauen hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de mit dem Kollegen Christoph Albers von 90plus.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Christoph, lass uns auf die Madrilenen eingehen. Die haben den Supercup geholt, die haben Barcelona dominiert, die haben auch in dem europäischen Supercup gewonnen und gezeigt, was schon in ihnen steckt gegen Manchester United, auch wenn sie da ein bisschen profitiert haben, dass bei Manchester United die Abschlussschwäche da noch relativ eklatant war und auch der neue Mann Lukaku, der ja dann in der Liga getroffen hat, doch einige große Chancen ausgelassen hat. Aber Real Madrid trotzdem in bestechender Form momentan, das kann man einfach nur so konstatieren und man muss auch sagen, auch der zweite Anzug passt, denn anders als Barcelona von Messi scheint Real Madrid momentan von Cristiano Ronaldo nicht so abhängig zu sein.
Nein, in der Tat. Also man muss wirklich sagen, dass der Kader sehr, sehr gut aufgestellt ist und aus meiner Sicht sogar deutlich interessanter noch ist als letztes Jahr. Das liegt zum einen natürlich auch an der Entwicklung von einem Spieler wie Marco Asensio, der ja gerade in aller Munde ist, der ja auch schon im letzten Jahr im europäischen Supercup ein absolutes Traumtor geschossen hat gegen den FC Sevilla. Also es war schon klar, wozu er in der Lage ist, aber er ruft es jetzt deutlich konstanter ab und er hat ja auch im Champions-League-Finale getroffen. Also ich bin ein bisschen verliebt in diesen Spieler. Ich finde es wahnsinnig schön, ihm zuzugucken. Mhm. Unfassbares Potenzial und wie gesagt, auf kurz oder lang, denke ich, ist er auf jeden Fall eine richtig gute Alternative und ich finde ihn sogar momentan deutlich besser in dieser Mannschaft als ein Gareth Bale, der mir da oft nicht so sonderlich gut gefällt. Und ich finde auch zum Beispiel ein Spieler wie Lucas Vazquez macht es nicht schlecht. Ein Isco ist in wirklich guter Form. Da sind einige Spieler so ein bisschen, die sonst etwas im Hintergrund waren, die jetzt wirklich auftrumpfen, die ihre Chance nutzen und wirklich über enormes Potenzial verfügen. Und wenn man überlegt, dass jetzt auch noch ein Dani Ceballos in diesem Sommer dazugekommen ist oder ein Marcos Llorente, der wirklich auch ein sehr, sehr spannender Spieler ist. Da muss man sagen, hat Real Madrid einen sehr, sehr guten Job gemacht, auch die Mannschaft zu verjüngen. Vor allem auch spanische Spieler, die auch viel Entwicklungspotenzial mitbringen, einfach zu verpflichten für relativ kleines Geld. Und dann kommt auch noch ein Jesus Vallejo dazu, der auch wirklich viel kann, wie er ja auch letztes Jahr in der Bundesliga gezeigt hat. Also da darf man wirklich gespannt sein. Und man muss sich echt Sorgen machen, dass es eine sehr, sehr langweilige Saison wird an der Spitze.
Ja, auch auf dem aktuellen Transfermarkt mit Theo Hernandez von Atletico Madrid oder Dani Ceballos von Betis eben auch nicht viel neues Blut gekommen, weil man eben in den Jahren zuvor dann auch schon mit entsprechender Weitsicht eingekauft hat. Das ist ja auch wirklich eine neue Stärke vielleicht von Real Madrid. Das war man in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten nicht unbedingt gewohnt. Da wurde ja dann doch eher sehr frisch dann neu gekauft. Mit aktuellem Bezug, dass man gleich sagte, die müssen sofort helfen.
Ja, tatsächlich muss man wirklich sagen, scheint da ein kleiner Wandel stattgefunden zu haben. wie gesagt, ich bemühe nochmal das Beispiel Asensio. Mhm. Der hat Real Madrid gerade mal 3,5 Millionen gekostet, was aus heutiger Sicht ein absoluter Witz ist. Also man hat da wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr gute Deals gemacht und auch der Rückkauf von Alvaro Morata, um ihn jetzt wieder zu verkaufen, man hat wieder ein gutes Geschäft gemacht. Aktuell steht, glaube ich, ein Transferplus von knapp 75 Millionen für sie zu Buch. Also es hat so einen kleinen Wandel stattgefunden, man ist sehr konstant, der Kader wird nur leicht angepasst, was nach 2 Champions League Siegen in Folge natürlich auch irgendwo legitim ist. Ja, es ist, glaube ich, wirklich eine neue Qualität bei Real Madrid, die einfach beeindruckend ist.
Und die dann natürlich auch der Konkurrenz so ein bisschen Angst machen sollte, nicht nur auf innerspanischem Terrain, sondern natürlich auch europäisch, denn die Champions League haben sie schon verteidigt, den Supercup ebenso, also da könnte ja über Jahre hinaus vielleicht wieder so eine kleine Dominanz dann draus entstehen. Auf jeden Fall wird sich auch deiner Meinung nach der Titelkampf in Spanien zwischen Barca und Madrid mit gerade ziemlich viel Plus auf Seiten von Madrid entscheiden.
Ja, also Stand jetzt gehe ich davon aus, dass das Real Madrid den Titel holt. Mhm. Ich sehe gerade bei Barcelona jetzt nicht so viel Substanz, als dass man sich da über die gesamte Saison dann durchsetzen könnte. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass Luis Suarez nochmal zum Start ausfällt, hat sich verletzt. Wie gesagt, der Ersatz von Neymar lässt auf sich warten. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch zum Start da einige Punktverluste für Barcelona gibt, was denn wirklich sehr, sehr teuer werden kann am Ende der Saison. Mhm. Und ich glaube, wenn man da nicht von Anfang an auf Augenhöhe ist, dann hat man schon den Kürzeren gezogen. Und ich denke mal, dass Real Madrid klarer Favorit ist. Barcelona natürlich erste Alternative, erster Verfolger. Aber ich sehe da tatsächlich dieses Jahr wenig Hoffnung für Barcelona. Und vielleicht muss sich Barcelona sogar eher noch Sorgen machen, dass Atletico Madrid von hinten ranrauscht und mit der eingespielten Mannschaft eine sehr, sehr solide Saison spielt und ihn vielleicht sogar Platz 2 streitig macht.
Du sprichst Atletico Madrid an. Es geht ja in Spanien im Grunde einmal um den Meistertitel und dann um den Meistertitel der Mannschaften hinter Barcelona und Real Madrid. Also Atletico Madrid für dich der Favorit auf den Titel Best of the Rest?
Ja. Ich sehe da tatsächlich am meisten Qualität. Sie haben wirklich nach wie vor mit Diego Simeone einen fantastischen Trainer. Die Mannschaft ist eingespielt und man hat mittlerweile auch eine Mentalität entwickelt, dass man dazugehört zu den Großen. Und das zeigt man auch. Und das heißt, dass sie die kleinen oder die Spiele gegen die kleinen Mannschaften auch in der Mehrzahl einfach gewinnen, was andere Teams einfach nicht schaffen. Und damit sind sie für mich definitiv in den Top 3, auch dieses Jahr wieder. Auch wenn der FC Sevilla letztes Jahr wirklich lange Zeit sehr, sehr gut mitgehalten hat. Aber auch da hat man gesehen, dass ihnen in die Luft ausgegangen ist, Atletico da war und das Ding einfach gemacht hat. Und das erwarte ich auch in diesem Jahr wieder. Und je nachdem, wie gut Atletico das Ganze jetzt wegsteckt mit der Transfersperre, also dass kein frisches Blut dazu gekommen ist, ja, dann könnte es sogar für Platz 2 reichen.
Das ist natürlich ein Nachteil für Atletico vor der Saison, aber der auch irgendwo zum Vorteil gereicht ist, denn sie haben es ja geschafft, die Leistungsträger zu halten. Griezmann zum Beispiel ist geblieben, aber ist ja nur einer, Oblak im Tor. Also es sind die bekannten Namen geblieben. Die Mannschaft ist im Stammkern zusammengeblieben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und gerade wenn man die Mentalität kennt, die sie auch regelmäßig auf den Platz bringen, ist das wirklich fantastisch für sie. Ich meine, gerade Griezmann zu halten, war ja wirklich ein Coup. Das kann man gar nicht anders sagen. Die Vertragsverlängerung mit der kurzfristigen Erhöhung der Ausstiegsklausel war wirklich ein sehr, sehr guter Move. Sonst hätte Griezmann vielleicht auch für den FC Barcelona interessant werden können. Aber das hat man ja so direkt unterbunden. Und er scheint sich auch nach wie vor sehr mit dem Verein zu identifizieren, was natürlich auch an dem Verbleib von Diego Simeone liegt. Und wenn man diese Geschlossenheit, die er halt auch mit dieser Geste symbolisiert, dann kann man sicherlich davon sprechen, dass sie vielleicht sogar noch stärker geworden sind.
Wie ist in der Situation das neue Stadion einzuschätzen? Das Vicente Calderón ist ja nicht mehr. Man hat eine neue Spielstätte, wo natürlich auch mehr Zuschauer reinpassen, wo auch mehr Einnahmen generiert werden können. Aber braucht die Mannschaft da eine Umstellung, um jetzt plötzlich vor neuem Terrain zu spielen?
Ich denke schon, dass das ein Problem werden könnte. Atletico ja traditionell oder zumindest in den letzten Jahren auf jeden Fall eine unfassbar heimstarke Mannschaft, die auch gerne von der hitzigen Kulisse im Vicente Calderón getragen wurde. Und zumindest auch wenn man mal nach England rüber guckt, hatte Tottenham große Probleme im fremden Stadion. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Mannschaft, die so sehr von Stimmung und Emotionen lebt wie Atletico Madrid, durchaus da kleinere Probleme haben könnte. Aber zumindest in der Liga dürfte das Leistungsgefälle groß genug sein, dass sie damit keine Probleme bekommen. Aber ist auf jeden Fall ein sensibler Punkt. Muss man mal sehen, wie sie damit umgehen. Zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch schwer zu beurteilen, vor allem auch, wie die Atletico-Fans das neue Stadion annehmen, ob sich da auch so eine Atmosphäre entwickeln kann. Da kann ich auch noch keine Auskunft zu treffen.
Also das werden wir dann erstmal erleben und abwarten müssen, wie denn das dann sich nach den ersten Spielen dann auch wirklich zeigt. Der Name Diego Costa, der schwirrt ja auch noch so irgendwo rum bei Atletico, sobald die Transfersperre abgelaufen sein soll, erwartet man den auch, so wird es zumindest gerüchteweise kolportiert, und zwar mit einem Umweg über Deportivo La Coruña.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn er wieder da ist, dass es wieder losgeht, ja, Diego Simeone, Diego Costa, dass die Atmosphäre wieder kommt. Ich fand das sehr, sehr schön damals und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er zuerst zu Depor geht. Depor war ja auch wieder sehr stark an der Rückkehr von Lucas Perez interessiert. Das Ding zieht sich auch nach wie vor hin. Da könnte das schon passen. Und wenn man sieht, mit Vitolo hat Atletico das ja auch schon so gehandhabt, dass man ihn erstmal verpflichtet hat vom FC Sevilla und ihn dann an Las Palmas verliehen hat bis zum Winter. Also ich kann mir das Modell sehr, sehr gut vorstellen und ich kann mir vorstellen, dass es Atletico nochmal einen Schub geben wird nach der Winterpause, wenn dann mit Vito und vielleicht dann auch Diego Costa nochmal zwei absolute Granaten dazukommen.
Der 1. Januar, das wäre so der Stichtag, ab dem dann auch Costa für Atletico gemeldet werden könnte und ja, dann mal gucken, ob es zum neuen Jahr denn auch da neue Spieler bei Atletico gibt und dann eben auch Costa. Das wird sich in den nächsten Wochen dann sicherlich alles klären und der Nebel sich ein wenig lichten. Wir sprechen gleich noch weiter hier über die spanische Liga, über die Primera Division vor dem Start zusammen mit Christoph Albers von 90plus.de hier in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen auf die spanische Liga und auf den Saisonstart und auf unsere Prognosen vor dem Start dieser Liga. Was kann passieren? Wer wird am Ende Meister? Ist das Titelrennen wieder so langweilig? Und da hat unser Experte Christoph Albers von 90plus eben schon gesagt, ja, also Real Madrid, große Vorteile gegenüber Barcelona und dahinter dann vielleicht Atletico Madrid. Also die ersten drei Mannschaften, die haben wir hier jetzt schon gruppiert und die haben wir besprochen. Christoph, was glaubst du denn, wer sich dann noch für europäische Plätze in diesem Jahr in Spanien qualifizieren kann?
Also ich denke, dass sich das Bild der letzten Jahre schon gleichen wird. Also ich denke, der FC Sevilla wird wieder eine starke Rolle spielen, auch wenn sie, denke ich, schon in Summe ein bisschen an Qualität verloren haben. Auch wenn Eva Banega zurück ist, auch wenn Nolito gekommen ist und auch Jesus Navas wieder da ist. Aber insgesamt auch dadurch, dass das Sportdirektor Monchi weg ist. Und ja, ich kann es mir vorstellen, dass es da durchaus kleine Reibungspunkte gibt und geben kann. Aber ich denke, dass die Qualität immer noch ausreichend ist, um auch wieder um die europäischen Plätze mitzukämpfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder Platz 4 wird. Ja. Ich denke, da wird der erste große Rivale der FC Villarreal sein, der sich auch sehr, sehr interessant verstärkt hat. Carlos Bacca, ausgeliehen von AC Milan, der wirklich nach wie vor brandgefährlich ist. Dazu ein ganz, ganz interessanter Spieler, Enis Ünal, türkischer Stürmer, von Manchester City verpflichtet. Ja. Ein Spieler, auf den ich sehr, sehr gespannt bin, enormes Potenzial mitbringt auch, und auch sehr, sehr geschätzt wird. Und nicht zuletzt auch Rubens Semedo von Sporting Lissabon. Also wirklich junge Spieler mit viel Potenzial plus Carlos Bacca, eine funktionierende Mannschaft, auch wenn jetzt natürlich mit Matteo Musacho absoluter Leistungsträger gegangen ist. ich denke, dass da großes Potenzial schlummert und ich denke, dass sie am ehesten noch mit dem FC Sevilla um Platz 4 ringen werden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie das bessere Ende für sich haben.
Ansonsten Real Sociedad, Atletico Bilbao, die ja auch im letzten Jahr dann auf den Plätzen 6 und 7 waren. Oder vielleicht doch eine andere Mannschaft?
Ich bin mir bei San Sebastian nicht so sicher. Da schwankt es ja auch immer so ein bisschen und sie haben zumindest jetzt ihre Mannschaft nicht besonders doll verstärkt, würde ich sagen. Bertschitsche ist zu Paris gegangen, den konnte man, glaube ich, nicht gleichwertig ersetzen. Sie haben Diego Llorente und Januzaj verpflichtet, wo ich jetzt auch nicht so sicher bin, in welche Richtung es bei denen geht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die ein wenig zurückfallen in der Tabelle und auch bei Bilbao bin ich mir da nicht so sicher, ob das wieder für die ganz großen Höhenflüge reicht. Klar ist, dass es auch bei denen, also bei beiden baskischen Vereinen, wieder viel über die mannschaftliche Geschlossenheit gehen wird und über die Mentalität. Aber qualitativ, denke ich, sind andere Mannschaften deutlich stärker und ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass ein durchaus interessantes Team von Espanyol Barcelona oder auch der FC Valencia eine ganz gute Rolle spielen werden. Ich kann mir vorstellen, dass die beide ein bisschen zurückfallen.
Also werden wir natürlich verfolgen dann hier auch in der Sportshow auf meinsportradio.de. Was glaubst du denn, wer wird absteigen?
Ja, Abstiegskampf ist tatsächlich sehr, sehr spannend dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt auf die Aufsteiger. Der FC Girona, glaube ich, kann sich halten. Die sind ja auch sehr eng verzahnt mit Manchester City und haben dadurch auch Zugang auf sehr interessante Spieler. Da kann man sicherlich erwarten, dass die sich fürs erste Jahr auf jeden Fall ganz gut etablieren. Ich kann mir vorstellen, dass Leganés absteigt, die aus meiner Sicht jetzt eine durchschnittliche Truppe oder eher unterdurchschnittliche Truppe haben. Ich kann mir vorstellen, dass der FC Getafe direkt wieder runtergeht, haben unglaublich viel verändert in der Sommerpause und sind aus meiner Sicht ja jetzt eine komplett neue Mannschaft und ich weiß nicht, ob das auf Anhieb so funktionieren kann. Also ich glaube, das Getafe, das Leganés, ich weiß nicht, Levante vielleicht auch als Aufsteiger oder auch ja vielleicht auch Betis Sevilla nach dem Abgang von wichtigen Spielern wie Dani Ceballos kann ich mir oder auch Ruben Castro kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eng wird.
Also dann durchaus spannender Abstiegskampf im Gegensatz zum Meisterschaftskampf, eine nicht ganz so offene Geschichte. Welche Spieler, wir hatten ja schon ein paar Namen jetzt genannt, die sicherlich für Furore sorgen werden, aber auf wen freust du dich ganz besonders? Wo sagst du, da müssen wir hingucken, der kann vielleicht auch eine ganz, ganz große Nummer werden, ganz neuer Spieler vielleicht?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich hatte ihn schon angesprochen. Ich kann es noch nicht genau sagen, wie sehr er einsteigt, aber Enes Ünal ist wirklich ein Spieler, der mich sehr, sehr interessiert, der mich auch in Aufregung versetzt so ein bisschen. Wie gesagt, Asensio, ich bin gespannt, ob er den Durchbruch schafft, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ein großer Fan. Ansonsten sind es eher so ja die üblichen Verdächtigen, die, denke ich, wieder der Saison ihren Stempel aufdrücken können. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Dieses Jahr ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht auch ein Spieler wie Dani Ceballos, allerdings, wie gesagt, von den üblichen Vereinen.
Ja, wenn wir nochmal auf Enes Ünal eingehen, der hat ja jetzt auch schon ein paar Stationen in seiner Karriere durchgemacht, von Manchester City dann nach Genk und nach Breda ausgeliehen worden und auch zu Twente Enskede, gerade da in Breda und in Enskede, da hat er ja richtig, richtig gut getroffen, aber die niederländische Liga und die Primera Division, das ist ja dann doch nochmal ein ziemlicher Unterschied.
Das stimmt, in der Eredivisie haben ja viele Spieler auch ja, sehr viele Tore geschossen und sind dann nicht zurechtgekommen, wie du schon angesprochen hast. Aber bei Ünal sehe ich das Ganze ein bisschen anders, weil er erstens in sehr jungen Jahren schon erstaunlich abgebrüht ist. Er verfügt über eine gute Physis, die es ihm, denke ich, auch ermöglicht, in Spanien sich zu beweisen. Und über seinen ganzen Werdegang lässt sich auch schon ableiten, dass er ein Junge ist, der sich schnell einfügen kann, der sich schnell beweisen kann und ich denke, dass das Villarreal ganz gut zu Gesicht stehen kann.
Also, eine spannende Personalie, die vielleicht in dieser Saison dann über sich hinaus wächst und dann vielleicht auch nicht mehr allzu lange bei Villarreal spielen wird. Das werden wir auf jeden Fall dann verfolgen und auch nachlesen könnt ihr das Ganze dann bei den Kollegen von 90 Plus, Christoph Albers. Der wird dort über die spanische Liga weiter berichten und gerne auch wieder hier zu Gast sein bei uns in der Sportshow oder dann auch in unserem Talk, den wir zusammen mit den Kollegen von 90 Plus dann in ihrem eigenen Format machen werden. Hier auf meinsportradio.de werdet ihr über Fußball auf jeden Fall bestens informiert. Christoph, vielen Dank.
Ja, ich danke.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live. Auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.